Ich habe es mir auch gerade
Okay.
eben nochmal deswegen angehört, damit ich wusste, was passiert, was er überhaupt sagt.
Ja gut, ich habe gerade eben noch mal gehört, was ich immer so als einleitenden Satz sage, weil ich vergessen habe, was es war.
Oh nein, das ist peinlich, ja.
Das ist richtig peinlich. Hallo Freunde der seichten Unterhaltung.
Ich bin Fabi.
Ich bin Isa.
Und das ist quer zu Voice.
Heute mit einer Folge, in der wir eine Serie, die uns sehr am Herzen liegt, ausführlich auseinandernehmen.
Und wieder zusammenflicken, hoffe ich doch.
Sehr schön gesagt.
Ja, es handelt sich um Crazy Ex-Girlfriend. Wir haben die Serie schon des Öfteren genannt. Sie ist in mehreren Top-Listen von uns aufgetaucht, unter anderem in unserem großen Jahresrückblick des letzten Jahres. Aber wir haben es irgendwie nie hingekriegt, einen Podcast nur zu der Serie aufzunehmen, was echt schade ist.
Aber dafür haben wir jetzt einen umso besseren Anlass, denn die Serie ist mittlerweile abgeschlossen. Und ja, wir haben umso mehr gebündelten Redebedarf, würde ich sagen.
Also Disclaimer, in den USA ist die Serie mittlerweile schon ein ganzes Jahr nicht mehr auf dem Bildschirm zu sehen. Aber da die deutsche Erstausstrahlung sich da immer ein bisschen schwer tut, das zeitnah hinzukriegen, haben wir das erst jetzt im letzten Monat zu Ende angucken können. Beziehungsweise Isa hat das im Gegensatz zu mir gestreckt, während ich das gebinged habe ohne Ende.
Das ist alles, was ihr über uns zwei wissen müsst, so von eins Persönlichkeit her.
Ich binge und Isa streckt.
Ja, okay.
Ja, dann Isa, um was geht's denn in Crazy Ex-Girlfriend?
Oh mein Gott, ich wusste, dass die Frage kommt. Oh
Du
Gott.
weißt, dass ich die Zusammenfassung immer auf dich schiebe.
Eines Tages werde ich jetzt vorkommen, aber nicht heute. In der Serie geht es um Rebecca Bunch, Ende 20, eine super erfolgreiche Anwältin, die eines Tages feststellt, dass sie zwar sehr erfolgreich ist, aber sehr, sehr, sehr unglücklich mit ihrem Leben. Und sie trifft auf ihren Kindheitsschwarm Josh Chan, der ihr gerade verkündet, dass er jetzt zurück in seine Heimatstadt zieht und Rebecca entscheidet kurzerhand, ihm hinterherzuziehen. Denn das muss ein Zeichen sein, obviously, und vielleicht kann ja auch ihre Liebe wieder aufflammen. Was passiert, ist natürlich das Gegenteil. Sie wird sowohl damit konfrontiert, dass Josh alles andere als Single ist, als auch, dass ja viele Dinge in ihrem Leben nicht so gut laufen, wie sie sie denn hätte oder wie sie sie auch stilisiert hatte. Ja, und dann begleiten wir Rebecca auf einer Reise durch Hochs und Tiefs und mehr Tiefs als Hochs. Ja, bitte hilf mir.
Nee, das hast du schon sehr gut zusammengefasst. Rebecca ist natürlich in dieser ganzen Situation nicht alleine. Sie hat große Unterstützung von ihrer besten Freundin Paula, die nach anfänglicher Skepsis Rebecca gegenüber ihre engste Vertraute und ihre engste Mitkämpferin um Joshs Gunst wird. Es gibt auch den Chef ihrer Anwaltskanzlei, Daryl, ein Mann, der einfach zu niedlich ist, as it can't be true, aber er kann auch sehr leicht anstrengend sein, aber er hat jetzt auf jeden Fall auf dem rechten Fleck. Und dann rutscht Rebecca durch Josh halt natürlich auch in eine Clique von ihm und seinen engsten Freunden ab. Und das ist eben Josh. Josh ist eher so ein Jock, so eine Jock-Persiflage, aber eigentlich auch ein recht netter Kerl. Aber zu Josh habe ich nach auch noch was zu sagen. Valencia, das ist die Freundin von Josh, die ziemlich eifersüchtig ist wegen Rebecca und Rebecca das Leben zur Hölle macht, zumindest in Staffel 1. Und wir haben noch, why Josh einem offen schwulen Mann, der White Josh genannt wird, weil er aussieht wie Josh, halt nur, aber nur in weiß. Und Hector, der auch irgendwie dabei ist. Und Heather ist halt die coolste Socke, die man sich vorstellen kann. Und die Nachbarin von Rebecca.
Sehr schön ergänzt. Also wir haben einen relativ großen Cast, aber ich würde sagen auch einen Cast, der durch seine Beständigkeit dann eigentlich der einem eigentlich gut nahegebracht wird letztlich.
Ja, ich stimme dem schon zu. Ich glaube lediglich, dass es schon die Geschichte ist von Rebecca und dass die Nebenfiguren so ein bisschen austauschbarer sind. Aber das kann man beim Spoiler-Teil der Serie noch ein bisschen näher ausdrücken. Was ich ganz vergessen habe zu sagen, ist natürlich die Nennung von den zwei anderen Love Interests von Rebecca. Das ist zum einen Greg. Greg ist ein zynischer, sarkastischer Typ, der sich hoffnungslos in Rebecca verliebt, sobald er sie sieht. Und Nathaniel, Rebeccas Boss, der in Staffel 2 dazukommt und ein arrogantes Arschloch ist, wie man es sich vorstellt, aber auch das Herz am rechten Fleck hat. Die habe ich ganz vergessen und ich habe das Allerwichtigste vergessen, Isa. Wir haben das Allerwichtigste noch gar nicht genannt. Was ist
Oh
denn
nein.
das Genre von Crazy Ex-Girlfriend?
Oh Gott, ein Musical in Serienform, wie nennt man das? Hat das einen spezifischen Namen? Hilfe.
Nein, aber.
Okay. Ich habe mich gefühlt, als hätte mein Lehrer mich aufgerufen, ohne dass ich mich gemeldet habe. ja gut, es ist ein Musical in Serienform, in dem Fall, wenn ich das so sagen darf.
Darfst du, ist völlig in Ordnung. Genau, das ist so das Ding, denn Rebecca, die sieht die Welt oft durch Musical-Nummern. Also wenn ihr was zu viel wird, dann stellt sie sich vor, ihr Leben wäre ein Musical und sie singt das Ganze und auch die Figuren um sie herum singen. Also es wird sehr viel gesungen und getanzt in dieser Serie und wer nichts mit Musicals anfangen kann, das ist vielleicht eine Serie, die nicht so das klassische Musical ist, aber auch klassische Musical-Inhalte hat, würde ich behaupten. Also, es ist eine unkonventionelle Musical-Serie, aber es gibt schon sehr viel Musical.
Ja, wobei ich hätte jetzt nicht gesagt, dass es sehr viel Musical ist. Es sind pro Folge 2 bis 3 Lieder, also nimmt es so maximal ein Viertel der Folge ein. Es geht noch vom Verhältnis her. Ja, ich muss allerdings so sagen, ich wurde einmal von Into the Woods traumatisiert, weil ich nicht wusste, dass es ein Musical war, bevor ich den Film gesehen habe. Und seitdem kann es eigentlich für mich gar nicht mehr Musical sein. Also alles kann nur dagegen verblassen.
Also Into the Woods ist doch geil, ne?
Ich mochte es aber nicht. Ich mochte damals noch keine Musicals. Ich wollte einen
Ah.
Film, in dem Leute miteinander reden und nicht miteinander singen. Ich würde sagen, mit einem anderen Mindset könnte ich nochmal drüber reden.
Into the Woods! Into the
Oh
Woods! Also,
Gott.
das Trauma weckt, wird geweckt, oder wie?
Ein bisschen. Nee, aber ich hatte auch den Eindruck, quasi daher, dass Crazy Ex-Girlfriend auch für Leute, die irgendwie bisher so Musicals so abgeneigt gegenüberstanden oder vielleicht eher so meh gegenüberstanden, damit da eigentlich gut einsteigen könnten.
Bestimmt auf jeden Fall. Also, ich würde auch nicht sagen, also klar, du hast recht, Musical-Nummern, die tauchen nicht so die ganze Zeit auf, aber sie sind schon das, was die Serie besonders macht. Halt,
Ja.
weil die Musical-Nummern und die Songs einfach sehr witzig sind, sehr entlarvend. Also, wir erfahren einfach sehr viel über die Figuren und ihr Innenleben. Und gespickt mit popkulturellen Anspielungen en masse, aber dazu kommen wir, wenn wir unsere liebsten Songs nennen, noch mehr. Aber jetzt, wir haben
Aber jetzt.
eine kleine Besonderheit für diesen Podcast, nämlich was, Isa?
Einen special oder not so special anymore Guest, der da er leider nicht physisch zugegen sein kann und auch nicht hier an diesem Call teilnehmen kann oder soll, oder was weiß ich. Ich habe ihn eigentlich nicht eingeladen.
Wir haben ihn einfach nicht eingeladen. Ich glaube, wir haben ihn nicht eingeladen, weil er die Staffel 4 nicht gesehen hat, weil er noch langsamer als Isa Serien schaut und das ist.
Das war das Detail, was ich vergessen hatte. Naja, deshalb ist er in einer anderen Form zugegen, und zwar in Form von ein paar Sprachnachrichten, in denen er noch seinen Senf beigibt. Und es handelt sich um unseren, ja,
Was ist da?
heterosexuellen Vertrauten Achim.
Den ihr vielleicht noch aus unseren Getting It Straight Podcasts kennt. Und hier die erste Frage, die wir Achim gestellt haben. Was bedeutet dir Crazy Ex?
Moinsen, Achim hier. Heute mal nicht bei Getting It Straight, sondern über in einem neuen Format, das sich gänzlich mit der Serie Crazy Ex-Girlfriend beschäftigt. Und ja, ich darf heute auch mal meinen Senf dazugeben. Ja, was bedeutet mir Crazy Ex-Girlfriend? Es ist für mich eine Serie, die zeigt, wie man zu sich selber findet und sein Glück auch nicht von anderen abhängig macht. Deswegen bedeutet sie mir sehr viel. Außerdem, weil sie essentielle Werte vermittelt und sich damit beschäftigt, wie Liebe, Freundschaft, Feminismus, Männlichkeit, auch Rassismus wird angesprochen und LGBTQ-Issues. Also ja, das ist, was die Serie für mich bedeutet.
Als ich diese Sprachnachricht zum ersten Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, jetzt kann Achim eigentlich den ganzen Podcast schmeißen, weil ich nichts mehr hinzuzufügen habe.
Nee, nicht wirklich, ne? Verdammt.
Ja.
Wir haben es wirklich straight gekriegt, Isa. Richtig
Oh, damn.
straight. Nee, aber was bedeutet denn dir Crazy Ex-Girlfriend? Hast du denn irgendwas noch hinzuzufügen?
Ja, dass es mir sehr viel bedeutet und dass es eine der wenigen Serien ist, in denen ich mich vollkommen verlieren kann. Also ich bin jemand, ich habe durchaus Konzentrations- und Aufmerksamkeitsschwierigkeiten, gerade bei Serien. Und ja, Crazy Ex-Girlfriend hat mich immer irgendwie mitnehmen können und entführen können quasi. Und das hat mir sehr viel bedeutet. Und auch die ganz viele der Songs haben mich in meinen Alltag begleitet und ja, haben mir in unterschiedlichen Situationen noch mal was ganz anderes bedeutet.
Ja, bei mir kommt noch dazu, dass ich Crazy Ex-Girlfriend zum Zeitpunkt angefangen habe zu gucken, wo ich mich unglaublich sehr mit Rebecca identifizieren konnte, und ich unglaublich viele Parallelen zwischen ihr und mir entdeckt habe, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Und also ich füge nur hinzu, ne? Also das, was du und Achim genannt habt, das trifft sicherlich auch zu 100% auf mich, aber mich hat es halt noch wirklich in Zeiten begleitet, wo ich dachte, Scheiße, das bin ja ich. Und ich habe mich da einfach sehr wiedergefunden und vor allem mit Rebecca identifizieren können. Was wir auch gerade machen können, weil Achim das schon schön genannt hat, nämlich die Themen ansprechen. Also Crazy Ex-Girlfriend ist eine Serie, die sich mit sehr vielen Themen auseinandersetzt. Und diese auch irgendwie gekonjugiert, dass man nie das Gefühl hat, dass es jetzt irgendwie krass aufwendig war, was sie da gemacht haben. Aber die Details stimmen.
Ja.
Und ich glaube, als erstes können wir einfach die Geschlechterrollen nennen. Wie Achim schon gesagt hat, Weiblichkeit, Männlichkeit. Und ja, was fällt dir dazu ein, Lisa?
Ich würde sagen, dass es auch mit unkonventioneller Weiblichkeit spielt, und auch dann auch quasi in Richtung internalisierte Misogynie ein bisschen rein tappt und dann aber auch im Umkehrschluss eben toxische Männlichkeit thematisiert und das eben ja in der Form von Songs ganz oft mit einer ironischen Brechung oder so. Oder ich weiß nicht, ob das auch noch mit reinzählt, was mir auch noch positiv aufgefallen ist, verstärkt ist, dass zum Beispiel Rebecca jetzt auch nicht diesen ideal weiblichen Körper in dem Sinne hat, also natürlich große Brust und so weiter und so fort, aber halt, dass sie eine sehr, sehr normale Figur hat, und nicht so dieses Schlankheitsideal irgendwie perpetuiert. Das fand ich sehr schön, vor allem, weil sie eben auch immer das Gefühl Gefühl vermittelt, sich wohl in ihrem Körper zu fühlen. Ja.
Also sie hat ja
Ich
gar
weiß.
nicht diese Körperprobleme, wo man, die man eventuell vermuten könnte, da sie ja sehr starke psychische Probleme hat. Aber
Genau.
mit ihrem Körper ist sie wirklich im Eins. Und was ich noch zu den großen Brüsten sagen wollte, die werden ja stark glorifiziert mit dem Song Heavy Boobs, der ja immer noch einer der größten Hits der Serie ist und in dem die Tatsache, dass man große Brüste so geil finden könnte oder sie oder andere Frauen damit darum beneiden könnte, das wird einfach auf sehr witzige Weise aufgebrochen.
Absolut, ja.
Bei toxischer Männlichkeit könnte man vor allem Nathaniel nennen, würde ich behaupten.
Ja, wenn toxische Männlichkeit jemals ein Baby hatte, dann ist Nathaniel dieses Baby mit Sicherheit.
Und da lässt sich auch gut der Song nennen, Fit Hard Guys Have Problems
Ja.
Too. Also eine sehr schöne Szene im anschaulichen sowie im emotionalen Sinne, würde ich behaupten.
Ja gut, wenn man dann auch über Männlichkeit und Weiblichkeit redet, dann ist man eigentlich auch schon so hart beim Feminismus und das spielt natürlich auch immer wieder in die Serie rein. Manchmal habe ich das Gefühl, das wollte ich auch doch quasi mit dir diskutieren, dass man gewisses Vorwissen braucht manchmal, um den Humor zu verstehen und quasi um die Subversion zu checken irgendwie. Aber ja, mir hat es sehr gut gefallen, quasi wie dadurch halt auch immer irgendwie eine Kritik an den Zuständen geäußert wurde oder ja.
Also man muss ja schon sagen, dass der Titel der Serie Crazy Ex-Girlfriend von einem sehr sexistischen Klischee ausgeht. Also von
Genau.
Frauen, die ihren Ex-Freunden das Leben zur Hölle machen.
Ja.
Und am Anfang ist auch die Serie, spielt die Serie mit diesem Sexismus, wenn man gerade mit der Internalized Misogyny, die von Valencia ziemlich stark verkörpert wird, wenn man an die denkt.
Ja.
Aber die Klischees werden ja nach und nach aufgebrochen, weil das, was die Serie, die Art, wie die Serie mit diesen Klischees umgeht, einfach zeigt, wie subversiv das Ganze ist. Also eben gerade dieses Lied von Valencia, könnte man nennen, dieses Women Gotta Stick
Oh
Together,
ja.
in dem sie ja Taylor Swift im Prinzip parodiert. Was ich als alter Swiftie trotzdem sehr witzig finde. Aber dadurch, dass sie quasi ja dieses Lied singt, wissen wir, aha, die Serie an sich ist sich bewusst, was ihre Figuren da sich gegenseitig antun und unter welchem Zwang die leiden. Und wie bescheuert das alles ist. Die Figuren aber selbst sind es nicht. Und das mag ich. Die Serie ist sehr, sehr schlau. Aber traut sich halt trotzdem, ihre Figuren als Figuren mit Schwächen und Fehlern darzustellen.
Absolut. Ich glaube, das könnten auch manche anstrengend an der Serie finden. Also man muss sich darauf einstellen, dass gerade in den ersten 2 bis 3 Staffeln mehr Mist gebaut wird als alles andere eigentlich.
Ja.
Und dass es auch anstrengend sein kann, die Serie zu gucken, aber quasi nicht anstrengend in einem negativen Sinne, sondern eher in einem fordernden Sinne, weil man dann auch sich selber quasi damit auseinandersetzen muss, warum man das denn jetzt anstrengend findet und was genau hier passiert und so weiter und so fort.
Findest du, die Serie ist zum Fremdschämen manchmal?
Ja, sowas von.
Weil ich habe das mit Achim diskutiert und er findet den Begriff Fremdscham nicht gut und sagt einfach, dass der sehr negativ konnotiert ist, aber das jetzt nur nebenbei. Aber er hat das eigentlich dem vehement widersprochen und ich finde schon, also es tut ja oft furchtbar weh, das einfach zu gucken.
Ja, sowas von. Der negativen Konnotation des Begriffs würde ich zustimmen, aber ich habe auch jetzt keinen besseren Begriff dafür. Es ist auf jeden Fall quasi die Dinge, die Rebecca teilweise tut oder die auch andere Charaktere teilweise tun, das sind schon ja krasse Grenzüberschreitungen teilweise. Und wenn man das zusieht und quasi irgendwie Zuschauer oder Zuschauerin wird, dann macht es einen selber irgendwie unwohl. Und dann wünscht man sich ja natürlich auch, dass die Figur das nicht machen würde, quasi.
Aber genau darin liegt auch die Stärke, finde ich, dass
Ja.
die Serie davon nicht zurückschreckt und wirklich auch dahin geht, wo es weh tut. Und
Ja, sowas von.
sei es in Rebeccas vollkommen verblendetem Handeln oder auch in den anderen Figuren, die ja auch Fehler machen dürfen. Und ja, aber darüber. Kann man, also da kann man schon zu Staffel 4 sagen, das ist quasi, Staffel 4 ist auch quasi die Genugtuung für den Zuschauer, der quasi sich durch diese ganze Fremdscham und diese doofen Situation quälen musste. Genau.
Ja, auf jeden Fall.
Aber
Deshalb gefällt mir auch die Progression der Staffeln sehr gut, wenn ich das schon irgendwie vorwegnehmen darf. Also es
klar.
ist eine großartige Entwicklung und die Serie ist auch sehr gut konzeptioniert quasi letztlich.
Ich finde auch, man kann, also das habe ich dir schon gegenüber genannt, ich finde, man kann die Serie, also jede Staffel ist irgendwie anders.
Auf jeden Fall, ja.
Was ich, also bei jeder Staffel könnte man sagen, das ist eine neue Serie. Gerade Staffel 4 und 1 haben ja so wenig miteinander gemeinsam im Prinzip. Also das könnten zwei komplett völlig unterschiedlich voneinander entwickelte Serien sein, die halt zufälligerweise die gleichen Figuren und die gleiche, das gleiche Gimmick, die Musiknummern haben. Aber das ist, das finde ich das Gute. Also ich habe ja diese Theorie zu der Serie, dass der Serientitel Crazy Ex-Girlfriend so, dass jedes einzelne Teil dieses Titels in einer der ersten drei Staffeln hinterfragt und betrachtet wird.
Okay.
Also das Crazy von Crazy Ex-Girlfriend wird ja in Staffel 3 sehr stark behandelt, wenn sich Rebecca mit ihrer Borderline-Störung, Spoiler, sie hat Borderline, auseinandersetzt. Das hört man ja auch am Intro mit you do don't wanna be crazy. Das Ex ist für mich Staffel 1. Weil sie da ja eigentlich immer in der Position der Ex-Freundin von Josh ist und nicht über diesen Status wirklich hinwegkommt und sich auch wie eine typische Ex-Freundin verhält zum Teil. Und Girlfriend passt auch zu Staffel 2 mit I'm Just a Girl in Love, dem Intro, und ihrer ganzen Art, sich mit ihren romantischen Gefühle hierbei auszuleben. Was ja auch in der missglückten Hochzeit schließlich mündet. Und
Ja.
Staffel 4 streicht im Prinzip den Titel und handelt nicht nur von Klischees mehr oder sagt, wir haben die Klischees jetzt beiseite geworfen. Es geht nicht mehr um eine Frau, die nur ihrem Typen hinterher rennt oder eine Frau, die verrückt ist. Es geht um Rebecca. Meet Rebecca. She's the coolest girl in the world. Aber. Das können wir noch näher diskutieren, was Staffel 4 so besonders macht, wenn wir zu Staffel 4 kommen. Was für weitere Themen haben wir doch denn noch in der Serie, Isa?
Es geht auch ganz stark darum, herauszufinden, wer man ist, oder wer man vielleicht auch sein möchte, sowohl in Hinsicht einfach so genereller Selbstfindung, als auch ja, es gibt einige queere Charaktere und einige finden das auch erst im Laufe der Serie über sich raus. Zum Beispiel gibt es einen Song Getting By, das wie die Schauspielerin von Rebecca, Rachel, was ist ihr Nachname? Rachel Bloom, gesagt hat, dass ganz viele Leute das als Coming-out-Lied benutzt haben, tatsächlich. Und ja, das Schöne ist quasi, dass wir nicht so, wenn ich mich jetzt auf die queeren Geschichten konzentriere, dass wir nicht so ein klassisches Coming-out-Narrativ jeweils haben, sondern dass es sich da eben um Leute handelt, die jetzt schon längst keine jungen Erwachsenen mehr sind, sondern eigentlich schon sehr settled waren in ihrem Leben und sich jetzt nochmal ganz irgendwie neu entdecken. Und das fand ich eigentlich sehr schön daran zu sehen.
Wir haben auch zwei verschiedene Arten von Coming-out-Geschichten, nämlich mit Valencia und mit Daryl zwei Figuren, die am Anfang nicht wissen, dass sie bisexuell sind. Aber die
Ja.
Serie und die Figuren gehen komplett unterschiedlich mit dieser Erkenntnis um, was ich auch toll fand.
Ja, auf jeden Fall.
Würdest du mir zustimmen, dass die Serie auch eine Coming-of-Age-Geschichte ist?
Ich verstehe unter Coming of Age eigentlich eher eine andere Altersgruppe, muss ich sagen. Und zwar eher so an diesen Übergang so von Jugendlichen zu jungen Erwachsenen quasi. Also nein, würde ich sagen.
Ich würde dir da widersprechen, weil ich finde, jede Figur ist am Anfang irgendwie nicht erwachsen. Die sind
Okay.
alle, also wenn ich nur an diese Busreise denke mit diesem Partybus in
Oh
Staffel
ja.
1, wie sich da sämtliche Figuren, vielleicht minus Paula, verhalten, die sind alle irgendwie noch nicht reif. Und dann wächst ja jede Figur so heran. Also wir haben Rebecca, die sehr viel wachsen muss, die wirklich ihre Besessenheit überwältigen muss, die ihre psychische Krankheit kennenlernen muss, die schwere Entscheidungen treffen muss. Aber nicht nur Rebecca, wir haben eine Heather, die in The Moment Is Me quasi von ihrem College-Abschluss singt und auch dann karrieremäßig aufsteigt und eine glückliche Beziehung findet. Wir haben das in Josh, wir haben das bei Valencia, wir haben das bei Greg. Ich finde, wir haben das auch bei Paula, die schlussendlich ja sich ihre Träume auch erfüllt. Und also ich sehe da ganz viele Reifeprozesse.
Ja, Reifeprozesse kann man es nennen. Ich assoziiere mit dem Begriff Coming of Age allerdings was ganz anderes irgendwie.
Da sind
Naja, es ist aber auf jeden Fall spannend, dass alle Charaktere oder so gut wie alle Charaktere diese Reifeprozesse vornehmen und sich dabei eben auch nochmal in unterschiedlichen Altersgruppen befinden quasi. Also wir haben ja irgendwie Rebecca, Valencia, Josh, Greg etc., die alle so Ende 20 sind, nehme ich jetzt mal an. Und dann Paula und Daryl zum Beispiel, die eben nochmal irgendwie 10 Jahre älter sind und oder 10, 20 Jahre älter sind und sich eigentlich in einem ganz anderen Lebensabschnitt befinden, aber trotzdem noch irgendwie mehr zu sich selber finden werden müssen. Auch immer. Jetzt habe ich meinen eigenen Faden verloren.
Nee,
Oh Junge.
ich glaube, das reicht ja eigentlich auch wieder zu Selbstverwirklichung und Lebensweg finden.
Ja.
Wie schon oft erwähnt, die Serie behandelt auch psychische Krankheiten. Zum Beispiel wissen wir von Anfang an, dass Rebecca irgendwelche psychischen Probleme hat. Sie geht eigentlich relativ zügig zur Therapie, befolgt aber die therapeutischen Vorschläge nicht. Und erst in Staffel 3 wird die Tragweite ihrer psychischen Probleme klar. Und hier könnte man auf jeden Fall eine Triggerwarnung ausstellen für die Serie. Also die Serie schreckt auch nicht davor zurück, da ins Eingemachte zu gehen und ist da sehr ausführlich und sehr realistisch in der Aufarbeitung von Rebeccas Borderline-Erkrankung.
Darf ich dich mal was fragen?
Jo, klar.
Wie triggernd findest du die Serie? Im Verhältnis dafür, welche Themen, im Verhältnis dazu, welche Themen sie letztlich behandelt.
Naja, dadurch, dass es eine Comedy-Serie ist, wird es immer wieder nett aufgefangen. Aber ich finde halt diese Entwicklung, die halt Rebecca am Anfang von Staffel 3 durchmacht, die sagt einem schon mehr zu, weil wir plötzlich in Staffel 3 geht es schon, wird es immer drückender und immer, also man fühlt sich eigentlich immer niedergeschlagener, nachdem man eine Folge gesehen hat. Und also es wird nicht mehr gebrochen, weißt du, in Staffel 1 und 2 wird das Ganze immer wieder gebrochen mit ihrer psychischen Krankheit und den schlimmen Momenten, dadurch, dass wir irgendwie am Ende noch ein bisschen Hoffnung hatten. Selbst wenn sie gar nichts mehr hatte, am Ende hatten wir immer noch ein bisschen Hoffnung. Und dann diese eine Szene im Flugzeug, ohne groß zu spoilern, also das hat mich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, sehr, sehr fertig gemacht. Also ich würde schon sagen, dass es triggern kann. Gerade weil man sich so stark mit Rebecca identifiziert über die Serie hinweg. Also ich zumindest.
Das ist ein guter Punkt. An diese eine Szene hatte ich auch gedacht. Und da würde ich dir auch ganz zustimmen. Ich hatte nur den Eindruck quasi, dass dadurch, dass eben so viel gebrochen wird, dass man irgendwie noch ein bisschen aufgefangen wird und dass es jetzt quasi die Serie nicht so sehr runterzieht, wie sie einen runterziehen könnte, wenn es keine Ahnung, wie es bei BoJack Horseman gemacht wird, zum Beispiel quasi.
Ja.
Wo man eigentlich nur das Gefühl hat, immer tiefer in ein Loch zu fallen. Und das hat man bei Crazy Ex-Girlfriend zum Glück die meiste Zeit nicht.
Nee, aber ich glaube, also jetzt generell gesagt, es ist eigentlich immer besser, eine Triggerwarnung auszustellen, als sie nicht auszustellen. Aber sie gehen da schon, also mit mehr Hoffnung an die ganze Sache ran, als jetzt zum Beispiel BoJack Horseman, also das ist ja ein ganz anderes Kaliber in Sachen von Darstellung von psychischen Krankheiten. Aber das ist schon, also Rebecca ist da in den ersten 3 Staffeln in einem ziemlichen Teufelskreislauf gefangen. Und also das hat mich schon mitgezogen, ne?
Ja, klar, absolut.
Das mündet auch für mich in Staffel 3 in dem Lied, das von Gastdarsteller Josh Groban gesungen wird, The End of the
Ja.
Movie, ein extrem runterziehendes, aber wunderschönes Lied auch, wie ich finde, in dem die wunderbare Zeile gesungen wird, Life doesn't make narrative sense. Wie verstehst du das?
Ich verstehe das so, dass wir Menschen in unserem Leben das Bedürfnis haben, den Dingen, die uns passieren oder die generell passieren, einen bestimmten Sinn und auch einen bestimmten Sinnzusammenhang zu geben, aber das nicht immer möglich ist oder auch irgendwie möglich sein muss, weiß nicht, ob das Sinn macht, halt, dass wir uns vielleicht auch, dass wir vielleicht auch aufhören sollten, uns die ganze Zeit zu versuchen, allem irgendwie einen Sinn oder einen Kausalitätszusammenhang zu geben und auch durchaus, ja, was weiß ich, die Kontingenz unserer menschlichen Erfahrung zu embracen. Das ist jetzt zu weit gegangen.
Es wird richtig philosophisch hier, aber ich stimme dir dazu. Ich habe das Zitat auch für mich auf die Serie an sich übertragen, dass die Serie an sich auch zeigen will, in der Art, wie die Handlungsstränge aufgearbeitet werden, dass auch hier nichts einem gezielten narrativen Sinn gefolgt werden möchte.
Das ist sehr, sehr, sehr schlau.
Ich finde vor allem, dass man könnte ja am Anfang denken, dass Crazy Ex-Girlfriend so eine Romantic Comedy ist. Und ich finde halt, dass dieses Genre sehr stark innerhalb der Serie aufgebrochen wird. Allein durch die Art, wie die Liebesgeschichte von Rebecca und Josh aufgebaut wird, die aber von Anfang an von Rebecca gezielt inszeniert und manipuliert wird. Und auch diese ganzen großen romantischen Gesten, wie dieser Umzug, den sie macht, über das ganze Land hinweg, die Art, wie sie sich romantische Momente vorstellt, so like romantic moments you had that you didn't know were romantic. Oder diese Szene mit dem Brief in Staffel 1, wo sie denkt, okay, mit diesem Brief kann sie ihn für sich gewinnen, das ist der Moment. Das wird ja auch alles als unrealistisch und sogar als sehr problematisch entlarvt.
Ja gut, die Serie ist ja generell entlarvend in jeglicher Hinsicht, ob sie irgendwie Vorurteile entlarvt, die die einzelnen Charaktere haben, oder ob sie eben die Romantisierung von Liebe entlarvt oder die Art und Weise, wie wir irgendwie versuchen, mit all den Dingen, die uns geschehen, irgendwie umzugehen. Das ist ja auch so ein gemeinsamer Nenner und auch irgendwie quasi so diese doppelte Ebene, die das so großartig macht.
Sehr schön gesagt. Ich glaube, es ist Zeit für eine weitere Achim-Sprachnachricht.
Warum ist es eine gute Serie? Ich finde, es ist einfach, diese Serie schafft einfach diese Gratwanderung zwischen Humor mit den ganzen Puns oder den Parodien und diesem ganzen Übersteigerten, und gleichzeitig diesem Tiefgang mit Themen wie Depression oder Denial und Raw Emotions. Also ich finde, das schafft diese Serie wunderbar. Außerdem die intertextuellen Bezüge, musikalische Themen oder also bilden dieses ganze Netz, was die Serie zusammenhält. Auch alle Charaktere, also fast alle Charaktere sind komplex. Das ist auch sehr wichtig für mich. Und das Format Musical Series sowieso, um einfach die Innenwelt der Protagonisten gänzlich darzustellen. Vor allen Dingen auch die Intros. Also ich bin vollends begeistert.
Also, wir haben ja schon ganz viel davon angesprochen, was Achim jetzt gerade noch genannt hat, was er so sehr in der Serie schätzt. Ich weiß nicht, nochmal vielleicht hinsichtlich der Musical, also hinsichtlich des Genres quasi. Das Schöne ist ja, dass quasi die Serie nicht nur Musical, des Musicals wegen ist, sondern dass diese Lieder quasi wirklich eine strukturgebende Bedeutung haben.
Das stimmt auf jeden Fall. Die sind aber auch wunderbare Parodien zum Großteil. Also ich glaube, kein Lied steht da nur wirklich für sich. Da ist jedes
Stimmt, ja.
Lied gleich, also es hat zum einen eine strukturelle und eine strukturgebende Bedeutung für die Serie. Es ist auch eine Entlarvung von Rebeccas Gefühlswelt, aber wir haben gleichzeitig ja super viele Anspielungen und Parodien von KünstlerInnen wie Ed Sheeran mit dem Let's Take In Let's Have Intercourse Lied oder Katy Perry mit Girl Crush on You oder Beyoncé mit Love Kernels, unterschiedlichste Genres, auch Musicals, die parodiert werden, alles Mögliche. Also, das ist. Ich habe es mir aufgeschrieben und ich nenne es eine popkulturelle Wundertüte.
Wow, das ist, also dafür würde ich jetzt gerne einen Applaus geben.
Danke. Danke.
Das klang so ironisch. Ich hasse es immer, wenn es so ironisch klingt, aber ich habe es sehr ernst gemeint
Ich
tatsächlich.
weiß, dass du es ernst gemeint hast. Ich kenne dich ja ganz gut.
Danke. Zum Glück. Wer diese ganzen Referenzen aufgeschlüsselt haben möchte, es gibt vier YouTube-Videos, die quasi sagen oder behaupten, was die Inspirationen für die jeweiligen Songs waren oder gewesen sein könnten. Das finde ich auch immer noch ganz schön anzugucken, weil manche Dinge errät man und dann fühlt man sich sehr stolz und andere steht man so ein bisschen auf dem Schlauch.
Ich finde auch da die Kommentare sehr lustig. So, das ist das überhaupt nicht. Das ist eher eine Anspielung an das. Und ich denke so, wow, chill mal. Die Frau hat sich da hingehockt und hat das akribisch recherchiert. Ich finde allein dafür, also ganz viel Lob an die Frau.
Ja,
Wer war jetzt nicht
sowas von.
existent, aber ihr wisst, was ich gemeint habe. Was ich spannend finde, dass Achim gesagt hat, dass die Nebenfiguren komplex sind. Findest du das auch?
Ich würde sagen, größtenteils ja. Und wenn sie noch nicht komplex sind in den ersten drei Staffeln, dann kriegen sie wenigstens, ohne zu viel vorwegzunehmen, nochmal ein bisschen Showtime in der vierten Staffel. Sodass quasi zumindest die wichtigeren Nebencharaktere kriegen auf jeden Fall ausreichend Zeit und ausreichend Komplexität.
Ich finde nämlich, dass die Nebenfiguren zum Teil eher austauschbar und irrelevant zum Teil gestaltet sind. Also,
Wen würdest du da nennen?
ich finde, wir haben da schon eine Abstufung zwischen, also Paula und Heather, deren Geschichten, und Greg und Nathaniel, deren Geschichten, und Josh auch, also die fünf, deren Geschichten wir eigentlich schon von Anfang an verfolgen. Aber ich würde sagen, dass Daryl und Valencia schon weniger wichtig sind als die. Und da finde ich auch, dass wir in Staffel 4, also dass deren Handlungsstränge immer irgendwie so nachgerückt sind. Und die Bürofiguren und generell die anderen weniger großen Nebenfiguren, wie so White Josh oder auch Maya und die Typen vom Büro, die sind ja auch sehr stereotypisch angelegt, aber auch sehr witzig dadurch, natürlich.
Ja, Das stimmt, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das liegt halt auch daran, dass die nicht so viel Bedeutung für die Handlung generell haben, also die Bürofiguren zumindest. Und Valencia und Daryl, ja, sehe ich genauso. Ich hatte zwischenzeitlich auch Angst, dass Valencias Storyline einfach arg irrelevant werden könnte. Und ich war dann froh, als sie quasi ab einem Punkt dann hinzugezogen wurde, wenn sie wirklich irgendwas beizutragen hatte.
Ja. Ich finde auch, um nochmal auf Josh zurückzukommen, weil das wollte ich noch.
Oh ja.
Wir können ja Josh nicht leiden. Also.
Yes, nach Staffel 4 würde ich sagen, ich habe jetzt nichts mehr gegen ihn.
Aber ich habe einfach so die Theorie, dass man, dass es überhaupt keine Identifizierung mit Josh geben kann. Weil wir die Serie halt so sehr aus Rebeccas Perspektive miterleben und Josh halt auch Rebecca gegenüber ziemlich viel Scheiße baut.
Ja, aber gerade das, weil sie ja auch irgendwann an einen Punkt kommen, wo sie quasi mit ihm das aufarbeitet, fiel es mir dann auch wieder leichter, quasi diese Verachtung so ein bisschen abzulegen.
Ja.
Aber ich stimme dir auch in der Hinsicht zu, also quasi, ich hatte auch lange Zeit sehr große Probleme mit Josh und gerade Staffel 2, 3 fand ich ihn auch teilweise irgendwie sehr irrelevant und hätte mir gewünscht, dass man einfach ihn ein bisschen gut hätte sein lassen.
Ja,
Ja.
was man der Serie da zugutehalten muss, dass man einen asiatischstämmigen Schauspieler da in den Fokus rückt. Und witzigerweise ist es ja auch in echt ein homosexueller Mann, was mich sehr glücklich macht irgendwie.
Oh my goodness, das habe ich schon wieder vergessen, aber yay.
Ja, also hat Achim auch schon genannt, es ist auch eine sehr diverse Serie, was gar nicht groß thematisiert wird, aber es ist einfach ein Element. Also die philippinische Kultur zum Beispiel von Josh Samili wird ja immer wieder thematisiert und angegangen.
Stimmt. Ja, und auch quasi, dass Rebecca Jüdin ist, ist ja auch von einiger Relevanz an verschiedenen Stellen.
Das stimmt. Mit Remember That We Suffered.
Oh ja.
Grandioses Lied.
Aber wirklich.
Bevor wir zur Staffel nee, bevor wir zu den besten Songs kommen, möchte ich noch zwei Sachen nennen, was man eigentlich unter einem Punkt zusammenfassen könnte. Aber warum mich, für mich die Serie auch noch so grandios ist, dass es eine sehr durchdachte Handlung ist. Also, die wussten von Anfang an, die wollen 4 Staffeln für die Serie. Sie wussten von Anfang an, wie wollen sie die Serie beenden. Ich glaube, den einzigen kreativen Hiccup hatten sie als, der Greg-Darsteller, wie auch immer jetzt der gerade heißt, mir ist sein Name Siebenteis entfallen. Kann man das auch Siebenteis entfallen nennen? Keine Ahnung. Als der gegangen ist, dann mussten sie das bisschen ändern und verkürzen, aber haben sie dann Staffel 4 geändert. Aber man hat von Anfang an eine durchdachte Handlung, was
Ja.
man merkt. Also die Serie arbeitet an einem Ziel hin, was immer, immer sehr gut war. Und ja, und dann muss ich noch das Organische erwähnen. Also die Serie ist hat, also das ist so eine richtige organische Welt, die die Serie kreiert, was zum einen durch diese ganzen Meta-Elemente kommt. Die Serie scheut sich nämlich nicht davor, sich selbst auf die Schippe zu nehmen oder ihren Status als Nischen-Serie zu besprechen, was man zum Beispiel in dem grandiosen Who's the New Guy mitbekommt. Oder immer, wenn sie sich korrigieren und sagen, damit meine ich nicht bei Show, I mean, oder bei Season,
Ja.
I mean, das, I mean, if it's, is it already fall oder sowas, ist die Zeile, glaube ich. Und dann
Ja.
haben wir auch immer wieder Easter Eggs, also Figuren, die immer wieder auftauchen, Elemente, die sich durch die Serie ziehen. Also das hat mir auch immer sehr gut gefallen, dass irgendwie kein Detail vergessen wird.
Stimmt. Ja, dann können wir jetzt zu unseren Lieblingssongs übergehen.
Lieblingslieder zu nennen ist sehr schwierig. Es gibt viel zu viele gute. Ein paar kann ich hier nur kurz nennen, sind auf jeden Fall Love Kernels, We Tap That Ass, Settle for Me mit allen den Prizes, It Was a Shit Show, ist unglaublich traurig und schön und Strip Away My Conscience ist einfach sau sexy. Let's Have Intercourse, wunderschöne Ed Sheeran-Parodie. Ja, in dem Sinne, das war's von mir, meine kleine Hommage an Crazy Ex-Girlfriend. Und in diesem Sinne, mit einem kleinen Tune zurück ins Studio.
Amazing. Der lässt uns ziemlich nass dastehen, ne?
Ja. Ich sage ja, Achim stiehlt uns die Show.
Achim, wer weiß. Dann kann er auch, Fun Fact, Achim hat uns ein Intro geschrieben, was jetzt wahrscheinlich noch nicht fertig ist, also das ist noch nicht in diesem Podcast drin, aber das hat er selber eingesprochen und das könnte er eigentlich für diesen Podcast verwenden. Oh Gott, sie ist schon vor mir. So einfach eine halbe Stunde so tiefstes Gelächter.
Ja.
Okay, back to the songs. Isa, welche Songs sind deine Herzenssongs?
Ich glaube, da ist nichts dabei, was Achim nicht schon genannt hätte. Also die Lieder, an die ich sofort gedacht habe, waren The End of the Movie, hattest du ja auch schon erwähnt. What'll It Be, Settle For Me und It Was a Shit Show. Man merkt, dass ich irgendwie eine Präferenz für generell männliche Stimmen habe und generell Greg-Songs. Was für ein Zufall. Hat bestimmt nichts zu bedeuten. Ansonsten mochte ich Love Connells auch noch sehr, sehr, sehr gerne und Strip Away My Conscience ist auch einer meiner absoluten Faves. Der ist einfach wirklich heiß, der Song. Und Nothing Is Ever Anyone's Fault mag ich auch sehr, sehr gerne. Das hat irgendwie, ja, auch wenn man den Kontext der Show hinzudenkt, ist es einfach so einer dieser Songs, die irgendwie nochmal eine ganz andere Wucht haben irgendwie.
Ist auch ein sehr witziges Lied. Nothing Is Anyone's Fault.
Mhm.
Ich finde es witzig, dass du so eine Präferenz für Greg-Lieder hast, weil ich habe festgestellt, dass ich eigentlich ausschließlich nur Rebecca-Lieder habe, die ich extrem feiere. Also fast, also We Tap That Ass, The End of the Movie. Das sind Lieder, die ich jetzt genannt habe, aber ich habe kein einziges Greg-Lied auf meiner Liste tatsächlich. Für mich sind so Lieder wie You Stupid Bitch, I'm a Good Person, Oh My God, I Think I Like You.
Oh ja.
Solche Lieder, die haben mich so umgehauen, als ich die zum ersten Mal gehört habe. Und gerade die erst beiden genannten, die haben mich sehr stark begleitet. Auf können uns natürlich schon genannt. Let's Generalize About Men finde ich noch unglaublich witzig.
Absolut. Das sind all die Lieder, die ich am liebsten auch erwähnt hätte, aber die Liste gesprengt hätten und auch irgendwie, wo ich dann quasi Abstriche machen musste, was mich einfach persönlich mehr getroffen hat.
Ich habe auch noch Math of Love Triangles drauf. Das ist einfach so ein. Es macht mich immer glücklich, dieses Lied. Und ich finde es so witzig.
Ja.
Und Without Love, You Can Save the World, das 100. Lied der Serie, das habe ich auch schon mal in einem Podcast genannt, weil es für mich zu den besten Liedern 2018 gehört hat.
Oh my goodness, so lange ist das schon
her. So lange ist das schon her. Und ich nehme jetzt einfach Strip Away My Conscience noch drauf. Ich hatte eigentlich noch Fuck Ton of Cats drauf, aber Strip Away My Conscience ist das Lied, das ich glaube ich immer wieder höre, wenn ich, also ich finde es so witzig und ich finde es, das ist so gut geschrieben. Let me choke on your cockshirtness. Innuendo. Ich glaube, mehr ist dazu auch nicht zu sagen.
Nee, es ist truly amazing.
Und damit kommen wir nach einer Stunde aufnehmen.
Oh Gott.
Endlich zum Spoiler-Teil.
Meine Güte. Aber gut, besser spät als nie. Fabi, was passiert in Staffel 4?
Jetzt hast du es endlich hingekriegt, was?
Yes.
Staffel 4 beginnt mit einer Rebecca, die im Gefängnis sitzt, die quasi ihrem langjährigen Gegner oder Trent auf den Leim gegangen ist. Und im Gefängnis sitzt, aber sie will auch im Gefängnis sitzen, weil Rebecca am Anfang, also in dieser Staffel sehr in diesem Mindset drin ist, sie muss für ihre Fehler büßen und sie muss endlich ihr Leben so führen, wie sie es haben möchte. Und wir begleiten Rebecca einfach wieder mal dabei, wie sie sich ihr Leben neu aufbaut. Also sie schmeißt ihren Job als Anwältin. Sie beginnt sich mehr auf sich zu konzentrieren. Die Beziehung mit Nathaniel beendet sie auch kurzerhand. Sie beginnt einfach eigentlich wieder so ihr Leben in den Griff zu bekommen
Ja.
und klärt offene Probleme, zum Beispiel mit ihrem Halbbruder, mit ihrer Mutter, mit ihrer langjährigen Gegnerin Audra Levine. Und dann kommt noch Greg zurück, der diesmal aber nicht mehr von, ich muss jetzt den Darsteller googeln, Greg Crazy Ex, der wird gesprochen, na, das wird mir nicht angezeigt, verdammt. Doch, Santino Fontana. Also es kommt auch noch zur Rückkehr von Greg, der von, nicht mehr von Santino Ferreira, sondern von Skylar Astin, bekannt aus Pitch Perfect, gespielt wird. Und also die Serie stellt es auch heraus, dass auch Greg sich so sehr verändert hat, dass Rebecca ihn zunächst nicht wiedererkennt. Und nebenbei haben wir auch noch Entwicklungen, die in Richtung Happy End gehen für Paula, die endlich Anwältin wird, Heather, die eine Ehe beginnt. Und auch Daryl und Valencia bekommen ein Happy
Ja.
End. Habe ich schön zusammengefasst, ne?
Wunderschön, aber wirklich.
Danke. Okay, aber wie hat dir Staffel 4 gefallen, liebe Isa?
Sehr gut. Ich habe so ein, zwei Folgen gebraucht, um so ein bisschen reinzufinden, weil ich am Anfang das Gefühl hatte, es ist so ein bisschen hölzern. Aber dann, ja, war ich wieder voll und ganz dabei und ich bin einfach, ja, sehr zufrieden mit den Entwicklungen, die nochmal in dieser letzten Staffel passiert sind. Also so mit 99% aller Entwicklungen. Als auch eben, wie ich schon gesagt habe, mit diesem großen Ganzen, was sich dadurch ergeben hat. Und ja, die vierte Staffel schafft es irgendwie, auch nochmal Charaktere zu Wort kommen zu lassen, die bisher so ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind. Meistens nur für eine Folge oder für eine halbe Folge, aber das fand ich auch irgendwie ein schöner Touch. Und man hat eben gemerkt, dass quasi, obwohl Rebecca mehr und mehr zu sich selbst findet, sie nicht mehr so stark auf sich selbst fokussiert ist. Und das hat sich auch irgendwie in der narrativen Struktur niedergeschlagen.
Ja, also wir haben auch vermehrt Gruppennummern, die so eingeflochten werden und nicht mehr nur Solo-Lieder von Rebecca, was ich auch sehr schön fand. Welche Nebenfiguren meintest du jetzt beispielsweise?
Zum Beispiel, also die Leute aus dem Büro hat man noch mal öfter in anderen Settings gesehen. Gerade George kam ja dann doch noch mal ein bisschen vor, meistens als Nathan jetzt Sidekick, aber das fand ich dann auch erfrischend quasi, ihn nicht mehr nur als diesen Typen zu sehen, der irgendwie die Stimmung auflockern soll, weil sich keiner an seinen Namen erinnert. Und auch der andere Dude aus dem Büro, der Schwarze, dessen Namen ich gerade nicht weiß. Weißt du den?
Ich glaube, die heißen Jim und Tim, die zwei Idioten aus dem
Ah,
Büro.
okay.
Ich glaube, er ist Jim und der andere ist Tim.
Okay. Ja, Jim kommt ja auch noch ein bisschen öfter vor, dadurch, dass er eben diesen Brezelladen für eine Weile führt. Ja, und all das hat sich eben schön zusammengefügt. Auch, dass Maya ein bisschen mehr, minimal mehr Präsenz hatte. Und dass dann eben auch so Szenen entstanden sind, wie die eine, in der Daryl und White Josh irgendwie das Rebecca spazieren fahren und dann alle hardcore anfangen, die zu shippen oder so ein Kram. Und
Das ist eins meiner Lieblingslieder von Staffel 4. This is
ja.
the group mind has decided you're in love. Ich liebe es.
Ja, das ist einfach, die ganze Szene ist so hilarious irgendwie. Also das fand ich ein sehr schöner Touch, vor allem, weil ich mich ihnen anschließen wollte. Ich war bis zur vorletzten Folge, nee, bis zur letzten Folge war ich ein Hardcore White George und Daryl Shipper und habe bis zum Ende darauf gehofft, dass sie wieder zusammenkommen.
Es hat auch keinen Sinn gemacht, dass man es nicht getan hat, finde ich.
Nee, dem würde ich widersprechen. In der letzten Folge, als ich April und Daryl gesehen habe, da dachte ich mir so, Weißt du was? Ja, ich kann damit leben. Und zwar, weil April genau das ist, was sich Daryl in einer Partnerin oder in einem Partner gewünscht hat. Jemand, mit dem man nochmal irgendwie ein bisschen mehr Familie gründen kann und jemand, der irgendwie mehr settled ist und bereit ist, quasi diese Verantwortung auf sich zu nehmen oder auch diese Zeit zu opfern. Und demnach bin ich froh für Daryl, weil ja, er und White Josh, ich dachte immer, dieser Streit wäre irgendwie petty gewesen, aber das ist mir so bewusst geworden, so nee, es war schon irgendwie gut so.
Ja, aber ich finde einfach, man hat auch gesehen, dass White Josh sich geändert hat, so ein bisschen, als er
Ja.
mehr mit Daryl Zeit verbracht hat. Und ich fand es irgendwie schade, dass der Darsteller von White Josh, der war kein Hauptdarsteller mehr in Staffel 4, und ist deswegen dementsprechend weniger vorgekommen. Der zwar auch eine neue Beziehung bekommen, aber ich fand es schon schade, dass man seine Entwicklung da ein bisschen aufgehalten hat. Obwohl, und ich würde auch sagen, dass man Daryl und April, das ist mir ein bisschen zu gerusht gewesen.
Ich glaube, das liegt daran, dass es halt irgendwie stark in den Hintergrund gerückt ist und dadurch immer, wann immer man sie gesehen hat, waren sie irgendwie halt einen Schritt weiter quasi.
Ja.
Ja, mit White Josh sprichst du einen wichtigen Punkt an. Das ist so ziemlich der einzige Aufhänger, den ich bei dieser ganzen Staffel hatte. Ich fand es noch ganz süß in dieser einen Folge, wo er irgendwie Nathaniel und Greg dabei beobachtet, wie sie sich anfreunden quasi. Und er ist so, oh mein Gott, was soll ich denn tun? Hilfe und so weiter und so fort.
Das ist sehr witzig.
Ja, das ist hilarious. Aber dann in der letzten Folge hatte ich einfach das Gefühl, dass er irgendwie mega schlecht dargestellt wurde. Und das irgendwie, ich habe, dass sein letzter Auftritt irgendwie einen ganz bitteren Beigeschmack in mir erzeugt hat. Ich weiß nicht, es war irgendwie ganz komisch und ich fand das total schade.
Ich fand es ehrlich gesagt witzig, weil irgendwie alle hatten so voll das gute Leben plötzlich und White Josh ist so der Einzige, der alles verloren hat. Ich fand es
Ja.
irgendwie, ich habe mich gefragt, warum, aber ich glaube, die DarstellerInnen von Rachel und, von Rachel sage ich schon, von Rebecca und White Josh, jetzt weiß ich wieder, wie der heißt, David Hull heißt der Hauptdarsteller, Darsteller von White Josh. David Hull und Rachel Bloom sind, glaube ich, in echt sehr gut befreundet. Ich glaube, das war einfach so als Witz gemeint, so als Inside-Joke. Aber ja, ich fand das auch relativ schwierig. Was ich auch schwierig fand, war, dass man Nathaniel in Staffel 4 plötzlich so böse dargestellt wieder hat. Also, das kam für mich ein bisschen aus dem Nichts.
Nee, ich fand das passend. Ich war eher überrascht, dass er letztlich so eine ausschweifende Redemption gekriegt hat. Weil ich glaube, dadurch, wie er am Anfang der Staffel darauf reagiert hatte, dass Rebecca unbedingt ins Gefängnis wollte und wie er sich in der Folge dessen verhalten hat und wie er dann nochmal ordentlich auf die Schnauze gefallen ist, das war schon eine konsequente Weiterführung seines Charakters. Und das war für mich auch wichtig, weil es ersichtlich werden musste, dass Rebecca wesentlich weiter ist als er in der Hinsicht.
Das stimmt schon, aber ich fand einfach, man hat das ein bisschen mir zu sehr ausgereizt, weil ich fand, man hat schon in Staffel 2 das begonnen mit seiner Entwicklung und er war schon in Staffel 3 eigentlich ein beliebter Teil des Büros. Also es gibt ja auch diese Reprise von Who's the New Guy, wo Rebecca die anderen überzeugen will, ihn nicht mehr zu vertrauen. Und plötzlich rudert man so in Staffel 4 nochmal herum und zeigt, wie andere vor ihm Angst haben oder ihn nicht mögen und dann, dass er das Netz sein lernen muss, obwohl er in Staffel 3 schon einigen Figuren näher gekommen ist. Und das fand ich irgendwie komisch. Also ich stimme dir zu, Redemption Arc, Häkchen, weiter hinten als Rebecca, Häkchen, Konsequenz aus Verhalten, Häkchen, aber ich fand das einfach ein bisschen zu krass dafür, dass in Staffel 2 und 3 da schon eine Entwicklung stattgefunden hatte.
Okay.
Was hältst du vom neuen Greg?
Ich finde, er ist ein sehr guter Schauspieler, weil er sich irgendwie ausführlich angeguckt hat, wie der alte Greg geschauspielert hat und gesprochen hat und sich verhalten hat. Es war einfach eine visuelle Umgewöhnung, hauptsächlich, aber von der Mimik und Gestik her, Von der Stimme, ja, auch relativ fair, hat man jetzt nicht so sehr einen Unterschied gemerkt. Fand ich. Und ich fand ihn eigentlich sehr gut besetzt, zumindest, auch wenn es halt eine krasse Umgewöhnung war und die auch nicht vollständig für mich geklappt hat. Einfach, ja, weil ich den ersten Greg so sehr schätzen gelernt habe.
Ich fand einfach, der Sarkasmus von Greg hat nicht mehr funktioniert.
Er war sehr weichgespült,
Ja.
irgendwie.
Aber ich glaube, das war ja auch der Sinn dahinter, dass man so einen weichgespülten Greg hatte, weil Greg 1 war ja schon sehr toxisch
Ja,
und
genau.
Greg 2 sollte ja einfach auch eine Evolution darstellen. Also quasi, ich habe nie Pokémon oder sowas gespielt, aber quasi, das ist quasi der nächste.
Ja. Nee, ist ein guter Punkt. Ich glaube, das kommt uns auch so krass vor, weil quasi diese Entwicklung, die er gegebenenfalls onscreen gemacht hat, jetzt dadurch, dass er eben die Show verlassen hat und dann ersetzt wurde, irgendwie offscreen passiert ist.
Ja. Was hältst du von Rebeccas Wahl zwischen den drei Love Interests?
Also dazu muss ich sagen, ich habe mich ja schon vor langer Zeit von ihr spoilern lassen, weil ich es nicht aushalten konnte, nicht zu wissen, mit wem sie endet oder nicht endet. Demnach war ich auch suffizient darauf vorbereitet, aber auch so oder so wäre ich, glaube, zufrieden damit gewesen, dass sie sich für niemanden entschieden hat. Wenn sie sich für jemanden entschieden hätte, dann hätte ich mir sehr gewünscht, dass es Greg gewesen wäre. Aber ich finde die Entscheidung gut und richtig und für ihre persönliche Entwicklung sehr aussagekräftig, ohne dass quasi jetzt gesagt wurde, so, okay, aber hier wird nie wieder was passieren und ich bin jetzt nur ich und allein und was weiß ich.
Ja, also ich finde, zugunsten Rebecca musste man die Liebe quasi opfern, weil Rebecca ja schlussendlich sich für sich selbst entscheidet und für ihren Traum und für
Genau.
den Traum, Sängerin und Singer-Songwriterin zu werden im Prinzip und an diesem Traum auch arbeitet. Und
Ja.
ich fand einfach, da hat man sehr viel richtig gemacht bei Rebecca schlussendlich im Werdegang. Und man lässt hier eigentlich durchaus die Schlüsse zu, dass den Schluss zu, dass Greg und Rebecca irgendwann noch zueinander finden werden.
Yes. Yes, das finde ich sehr gut, dass du es auch so siehst, weil dieses Hintertürchen habe ich auch sehr stark so wahrgenommen.
Warum nicht Nathaniel? Warum? Mir geht es nämlich ähnlich. Ich will eher Greg, aber ich mag Nathaniel so sehr. Warum nicht Nathaniel?
Ich muss sagen, ich mag Nathaniel nicht so sehr mehr. Ich hatte zwischenzeitlich eine Phase, wo ich ihn irgendwie auch stark romantisiert habe. Und dann in der vierten Staffel habe ich nochmal sein Verhalten stärker hinterfragt. Also für mich hat auch dieser Rückfall gepasst, weil es für mich nicht so ein Rückfall war, sondern eher noch so eine Enthüllung von all den internalisierten Dingen, die er noch irgendwie mit sich rumgeschleppt hat. Und demnach habe ich das Gefühl gehabt, dass er und Rebecca einfach nie ein gesundes Maß miteinander gefunden hätten. Ja, und sie einfach beide nicht bereit dafür gewesen wären und auch irgendwie nicht dafür bereit sein würden, einfach aufgrund dessen, was alles schon passiert ist.
Ich fand es auch ein bisschen schade, dass diese Fantasie, die Nathaniel hatte mit Maya, dass das irgendwie nur eine Fantasie war. Also
Okay.
ich hätte da vielleicht mir auch vorstellen können, dass man das so auflösen hätte können. Aber
Das finde ich spannend, aber das könnte ich irgendwie nicht sehen. Ich weiß nicht, irgendwie das. Dafür hätte ich wesentlich mehr Raum
da
gebraucht.
hätte man halt Maya wesentlich mehr in den Fokus stellen müssen. Aber ja.
Das auch, ja.
Ich bin sehr zufrieden mit Rebeccas Ende. Also das ist, also es bleibt sehr viel offen. Wir sehen nicht genau, wie ihr schlussendlicher Werdegang aussieht.
Ja.
Aber wir haben einfach schon in Staffel 4 so mitbekommen, dass sie trotz Rückfälle und trotz Rückschritte sehr auf einem positiven Weg unterwegs ist.
Ja, sowas von.
Und das war, jede Folge war da so ein Baustein. Also jede Folge hat sich da sehr gut ergänzt und in jeder Folge hat sie irgendwie noch einen Schritt nach vorne gebracht, fand ich.
Nee, sehe ich genauso. Ich bin aber auch froh, dass sie quasi das Ende so gewählt haben und auch die letzte Szene so gewählt haben, weil das irgendwie eine gute Offenheit ist, die jetzt nicht mir so auf der Seele brennt, sondern einfach ja, eine gute Mischung ergibt.
Was man einzig und allein kritisieren könnte, ist, dass die Fallhöhe in Staffel 4 einfach nicht so groß ist.
Ja, aber es ging halt auch einfach nicht mehr im Hinblick auf die Entwicklung, die sie gemacht hat. Und ich finde es auch okay, quasi dadurch, dass es eben so gut auf diese einzelnen Staffeln verteilt wurde, quasi.
Ja, das stimmt. Also Staffel 4 ist ja auch wahnsinnig harmonisch, das habe ich ja schon vorhin gesagt.
Ja.
Aber es ist halt auch wenig spannend. Also man muss jetzt nicht die ganze Zeit bangen, dass Rebecca wieder Scheiße baut. Sie macht es halt nicht mehr in diesem Maße. Also sie macht schon so Sachen, dass sie sich einmal vollkommen betrinkt und dann vor jeder Haustür ihrer eventuellen PartnerInnen steht und die anmacht.
Ja.
Aber trotzdem, sie kommt dann eigentlich relativ schnell wieder zu Sinnen. Und das hat mir eigentlich auch gefallen. Aber das ist halt eine Staffel, die wenig spannend ist, aber sehr gut wohltut, finde ich.
Auf jeden Fall, ja.
Was mir auch noch gefallen hat, war so Paula Paulas Werdegang. Der hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Auch, dass man so ihre Beziehung mit ihren Söhnen so versöhnt hat. Und sie hatte eine buchstäbliche Versöhnung.
Oh my goodness.
Und ich fand auch toll, dass man sich am Ende der Serie sehr stark auf die Beziehung von Paula und Rebecca konzentriert hat, weil die eigentlich auch so ein Herzstück der Serie war und war auch ein sehr schöner Moment in der Serie, in dem Paula total begeistert ist, dass Rebecca endlich mal ihr einen Tipp gibt und auch ihr mal zuhört und nicht nur mit sich selbst beschäftigt ist und total so begeistert davon ist. Es war auch sehr kleiner, aber sehr süßer Moment, fand ich.
Ja, das war auch einer meiner absoluten Lieblingsmomente.
Ja, ich fand auch Gregs Ende sehr gut, nachdem die Entwicklung wieder fortgesetzt wurde. Dass er sich so mit Wes Covina versöhnt hat und mit seinem Vater im Prinzip, ja.
Ich habe eigentlich gar nicht mehr so viel noch hinzuzufügen, muss ich sagen.
Was wir vielleicht noch diskutieren müssen, ist, warum sind die Songs in Staffel 4 aber nicht so gut?
Ich kann dir da nur deine Erklärung zurückgeben, die du mir quasi geliefert hast, bevor wir den Podcast aufgenommen haben. Und zwar meintest du, dass es eben sehr viele Gruppennummern sind. Und das ist auch der einzige Grund, den ich quasi finden könnte, weil irgendwie ich sehe es haargenauso. Ich fand sie auch irgendwie tendenziell unterwältigend oder halt eher okay. Aber ich kann es nicht begründen, wirklich.
Ich habe noch ein paar andere Gründe tatsächlich gefunden jetzt. Also, ich
Okay.
finde, die Songs sind auch mehr plotlastig geworden innerhalb der Serie. Also, wir haben weniger Songs wie Period Sex oder Heavy Boobs,
Ja.
die einfach auch ein Thema diskutieren und auseinandernehmen. Und diese Themensongs, die auch ab und zu out of the place gewirkt haben, waren aber meistens die witzigsten und die besten. Und nicht die emotionalsten, aber die witzigsten. Ich glaube, das hat oft gefehlt. Dann gab es ganz viele Reprises.
Ja, stimmt. Also, das fand ich aber auch wieder schön, weil quasi der emotionale Gehalt von den anderen, die dann da mitkamen.
Genau. Aber dadurch wirkte das halt wenig originell, sondern halt, es war so eine Reminiszenz. Das hat die Staffel 4 sowieso sehr gut gemacht. Er hat sehr stark auf alle Zeiten angespielt, hat sehr viele Bogen umfasst und geschlossen. Das hat mir sehr, sehr gefallen, aber es wirkt halt wenig originell. Und zum Beispiel Songs, die halt originell wirken sollten, haben bei mir nicht so reingehauen. Zum Beispiel The Darkness. The Darkness hätte eigentlich das Potenzial gehabt für einen richtig guten Song, aber er wirkte irgendwie wie ein Abklatsch von den anderen Liedern.
Ja.
Und das ist mir sowieso aufgefallen. Manche Lieder hören sich sehr ähnlich an in Staffel 4. Also I Wanna Be a Child Star und Gratuitous Karaoke Moment hören sich am Anfang sehr, sehr ähnlich an.
Da hast du recht, ja.
Also, das könnte man jetzt noch kritisieren. Hast du aber Lieblingssongs von Staffel 4 noch gekriegt?
Ich hatte jetzt nicht so einen absoluten Favoriten. Also es gab so ein paar Lieder, die ich sehr, sehr gerne mochte, wie Time to Seize the Day.
Yes.
Das hattest du mir ja auch schon vorab gezeigt und das finde ich immer noch sehr amüsant. Dann Hello, Nice to Meet You ist einfach super, super schön und auch sehr witzig. Antidepressants are so not a big deal natürlich. Muss ich auch als absoluter La La Land Fan nennen, weil das hier bei parodiert wird.
Ich
Und
muss kurz reingrätschen, dafür hat haben Rachel Bloom, Jack Schlesinger und wie heißt der? Nein, Adam Schlesinger und Jack Dogen haben dafür den Emmy gekriegt, für das Lied.
ja, ich finde das eine spannende Wahl, dass sie ausgerechnet dafür den Emmy gekriegt
La La
haben.
Land Hype.
Ja, true that. Und mein letzter Lieblingssong, obwohl das ja auch so ein bisschen so ein Mashup ist, ist 11 O'Clock. Das fand ich einfach sehr schön und das war so ein Full-Circle-Moment irgendwie.
Ja, 11 O'Clock ist so schön. Oh mein Gott. Also ich finde, das haben sie echt grandios gemacht. Auch, ja. Welche Lieder ich noch nennen würde, ich ergänze nur, ich habe keine großen anderen. Ich habe noch Trapped in a Car with Someone You Don't Wanna Be, Trapped in a Car With. Ich mochte das sehr gerne. Es war so eine wunderbare Beach Boys-Parodie. Ich konnte mich nicht entscheiden zwischen Group Mind, Has Decided You're in Love und Love's Not a Game. Ich finde die Kombi der beiden finde ich sehr geil. Gerade am Ende von Love's Not a Game. The Group Mind has decided it's okay to bet on love. Und dann, it's not a game, it's not a game, it's not a game. Ich fand einfach das am Ende noch sehr, sehr geil. Und ich mochte auch das Lied von Greg 2, I Hate Everything But You.
Ja, das hätte ich auch überlegt, noch hier zu nennen. Das ist wirklich sehr toll.
Vor allem dieser eine Moment, wo Skylar Aston total wahnsinnig vor Hass even more examples ruft. Da kriegt's mich immer. Aber ja, das sind so meine Staffel 4 Highlights. Okay, wenn das alles Songs sind, die wir jetzt noch aus Staffel 4 herausziehen können, dann können wir das hiermit auch schließen. Wollen wir vielleicht noch Achims letzte Sprachnachricht einbauen? Okay, Spiel ab.
Okay, womit verbinde ich Crazy Ex-Girlfriend? Ich finde, es sind auf jeden Fall lange Serienabende, mit denen ich es verbinde, die einfach unglaublich emotional sind und unglaublich lustig sind. Ja, und außerdem mit Playlist-Hijacking, weil wenn man das an einem Abend spielt, wo man mit Freunden unterwegs ist und einfach keiner das Lied kennt, aber du weißt, dass es eine Person gibt, mit der du drauf abgehen kannst. Ja, das ist es. Das verbinde ich damit.
Ja, der Podcast hätte so 4 Minuten lang sein können, wenn wir einfach nur Achims Sprachnachrichten laufen lassen hätten, aber haben wir nicht. Ich weiß nicht, wie lang der Podcast jetzt endgültig sein wird. Wahrscheinlich ein bisschen mehr als eine Stunde. Sorry,
Ja.
not so sorry.
Was habt ihr denn erwartet von uns also wirklich?
Ja, kurz fassen kann ich nicht.
Nope. Können wir nicht.
Können wir nicht. Können wir nicht. Ich ein Plural mit dir inklusive. In diesem Sinne, also ich kann mich da eigentlich auch wieder nur Achim anschließen. Das ist eine Serie, die ich mit Achim und Isa die dritte Staffel lang zusammengeguckt habe. Eine Serie, die Einzug in unseren Freundeskreis genommen hat und immer wieder glücklich gemacht hat, immer wieder für Witze und für lustige Momente gesorgt hat und für hinreißende Parodien, die wir einfach mal rausgehauen haben.
Das hast du sehr schön gesagt.
Ja. Was ich an dieser Stelle auch noch erwähnen möchte, ist, dass einer der wichtigsten Männer hinter Crazy Ex-Girlfriend leider vor kurzem verstorben ist. Leider in der Woche, in der sogar Rachel Bloom ihre Tochter bekommen hat. Also die war schwanger und hat ein Kind gekriegt. Aber gleichzeitig ist auch einer ihrer engsten Freunde und einer der wichtigsten Songwriter und Komponisten hinter Crazy Ex-Girlfriend an Corona gestorben, Adam Schlesinger. Ja, das hat mich besonders unglücklich gemacht, weil ich Staffel 4 benutzt habe, um ein bisschen meine Corona-Paranoia einzudämpfen. Und ja, also schade, dass gerade jemand, dem ich so viel Glück verdanke, dann noch ja, an dieser schrecklichen Krankheit gestorben ist.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Ja.
Das ist einfach eine ganz, ganz seltsame Situation irgendwie.
Be safe, kids.
Ja.
Wash your hands. Be kind. So,
So.
jetzt haben wir noch mit dem schönen Dämpfer geendet, so wie sich das
Ja.
gehört. Pädagogischer Wert erfüllt, oder? So nennt man das.
Sowas von. Ja gut, wenn ihr Crazy Ex-Girlfriend gucken wollt, könnt ihr das jederzeit auf Netflix tun.
Wenn man kein Netflix hat, dann sollte man sich das vielleicht besorgen, um diesen Podcast noch besser nachzuvollziehen. Ansonsten hoffe ich, dass ihr trotzdem Spaß an unserem Gedankenaustausch hattet und unserem Fangirlen und dass es nicht für euch zu lang war, weil laut Achim sind unsere Podcasts einfach viel zu lange und wir sollten eigentlich nur 20 Minuten reden. Tja, das ist hier für dich, Achim.
Und so jemand lassen wir an unserem Podcast teilnehmen.
Was? Nie wieder.
Nie wieder.
Kostverächter.
Ja gut, in diesem Sinne wünschen wir euch eine erholsame Zeit zu Hause. Und wir hören uns. Tschüss.